zusammen sein, einiges treffen. In der Davidstadt gibt es eine Reihe von hochaktuellen Sachen zu sehen. Also man stellt ja so vieles in Frage. Man sagt ja, die Sache mit David, die Sache mit Salomo, das ist alles fiktiv. Das sind alles so Storys, das ist alles Legende, das stimmt alles gar nicht. Jetzt hat Elad Mazar, das ist die Enkelin eines sehr berühmten Archäologen, sie ist selber Archäologin, und sie hat in der Davidstadt gegraben. Und ohne es zu wollen, ist sie auf Konstruktionen gestoßen, die stammen aus der Zeit Davids. Und die stammen aus der Zeit Nehemias. Wir sehen da einen großen, ich glaube 8 Meter hohen Steinwall, der ist rund, so mehr oder weniger rund, lauter Felssteine, so runde Felssteine, wie sie dort üblich sind. Und darauf hat wohl der Palast von David gestanden. Großartig, das ist ganz toll. Und wir sehen einen Teil der Mauer von Nehemia, also von Nehemia. Man sieht, diese Leute haben mit großer Eile gearbeitet. Diese Mauer ist ja in 52 Tagen wieder aufgebaut worden bei Nehemia, als er kam. Und da sieht man diese großen Zwischenräume, also nicht die Steine sorgfältig so schön aneinander gebaut, sondern relativ große Zwischenräume. Und ich muss mal sehen, ja, ich habe es mir schon angeschaut, aber ich will es mir noch mal gründlicher anschauen. Man hat nämlich jetzt auch einen Gang gefunden vom Teich Siloa. Man hat den Teich Siloa das wird jetzt 3 Jahre, gefunden. Und dann hat man jetzt einen Gang entdeckt, typisch mit denselben Treppen, wie sie am Tempel waren oder sind, kann man heute noch sehen, immer eine kurze und eine lange Treppe. Eine kurze und eine lange Treppe. Und dieser Weg führt von Siloa Teich, so wie das in Johannes Kapitel 9 geschrieben steht, rauf zum Tempel. Wahnsinn. Und daneben gibt es einen kleinen Tunnel, und möglicherweise ist das der Tunnel, durch den Joab mit seinen Soldaten durchgegangen ist, um die Jebusiterstadt zu erobern. Aber es gibt noch eine andere Stelle, die wesentlich dramatischer ist. Da müsste man also eine Höhe, es ist eine Riesenhöhle, müsste man eine Höhe von ungefähr 20 Metern, über 20 Metern überwinden. Also da weiß man nicht ganz genau, an der Quelle Siloa. Also man gräbt in der Stadt Davids tolle Sachen aus. Ich will mich jetzt mal davon überzeugen. Ich muss mal sehen, dass ich ein Interview mit der Frau bekomme, mit dieser Archäologin, und dass ich mir das mal richtig gründlich anschaue. Leider in unseren deutschen Schriften, das wird nirgends veröffentlicht. Hin und wieder gibt's mal so eine kleine Meldung, das ist dann alles. Aber ich habe ausführliche Berichte bekommen, und die sind schon sehr, sehr klasse. So, 14 Tage will ich da bleiben, mal gucken. Es ist dann der heiße Juni. Juni ist nicht zu kalt, ne? So, zur Lage in Israel. Israel hat jetzt 7,5 Millionen Einwohner, davon 5,5 Juden. Der Rest ist Araber, alle möglichen Nationen sind da vertreten. Und Tel Aviv hat jetzt 100 Jahre gefeiert oder feiert jetzt 100 Jahre, ist eine sehr große Stadt. Jerusalem ist größer. In Tel Aviv ist man, das ist die Stadt, in der nie die Lichter ausgehen, in der das Leben nicht erstirbt. Es ist rund um die Uhr was los. Sag mal, Friedhelm, waren wir nicht am Strand dort in einem Hotel untergebracht? Da war die ganze Nacht was los, ne? Die ganze Nacht. aber alle waren unterwegs. Tel Aviv ist das sogenannte Schwulenghetto der Welt. Das ist ein Name, der von den Israelis geprägt worden ist oder gegeben worden ist. Schwulenghetto der Welt. Man hat zweimal hintereinander, man hat es schon etliche Male versucht, in der Stadt Jerusalem, weil es die heilige Stadt ist, sozusagen als Schabernack, eine Gay, also eine Schwulenparade abzuhalten. Das hat man auch gemacht. Das eine Mal ging es ins Stadion, das andere Mal dann doch durch einige Straßen. Das will man wiederholen. Die Politiker und die Behörden haben sich gewunden und gewunden und gewunden und nicht abgesagt, sondern erlaubt. Wir sind eine freie Stadt, Jerusalem ist eine freie Stadt, hat nichts mit Heiligkeit zu tun und fertig. Obwohl der Bürgermeister ein Ultraorthodoxer war, ist jetzt abgewählt durch einen anderen. Wir haben 1 Million Besuche pro Monat bei den Prostituierten in Tel Aviv. Diese Prostituierten kommen hauptsächlich aus den östlichen Ländern, Tschechien, Polen, Ukraine und anderen Ländern. Und sie werden vornehmlich durch Ägypten über die Grenze eingeschleust. Das heißt, Israel hat ja eine ziemlich lange Grenze mit Ägypten, das ist Wüste. Und die kommen dann in Kairo an und werden dann über die Wüste, über die Grenze eingeschleust und kommen dann nach Tel Aviv. Interessant ist, dass man diese Leute nicht erwischt, sondern die Leute, die aus dem Sudan kommen. Jetzt gibt es eine Menge Leute, die aus dem Sudan kommen und in Israel Zuflucht suchen, weil sie getötet werden könnten, Christen hauptsächlich. Die findet man immer wieder, das ist kein Problem. Aber diese Leute, die findet man kaum, obwohl man jetzt vor ein paar Wochen, 14, 3-4 Wochen ist es her, da hat man so einen kleinen, unbedeutenden Ring von Zuhältern zerschlagen. Man braucht so ein Erfolgserlebnis. Aber die Mafia ist drin in Tel Aviv. Richtig typisch aktiv, die russische Mafia natürlich. Und die arbeiten dort. Es ist ein kleines Land. Jeder Jude spricht mit jedem und die kennen sich doch. Und da wird man nicht wissen, wer die Mafia ist. Also ist schon ein bisschen merkwürdig. Und man kennt die Namen und die dürfen dann auch wieder rausfliegen und dann wieder reinfliegen. Trotz all dieser schwierigen Untersuchungen und Inspektionen, wenn du da ins Land kommen willst, musst du hier in Deutschland dich, wenn du mit einer israelischen Maschine fliegst, gründlichen Befragungen unterwerfen. Dasselbe ist dann nochmal in Israel. Also es wundert schon, dass diese Leute dann immer wieder rein und raus können. Das Land liegt moralisch am Boden. Es ist zwar wirtschaftlich super, hat die stärkste Währung sozusagen der Welt bis vor kurzem gehabt. Man schaut der Wirtschaftskrise eigentlich ganz gelassen entgegen. Während Israel früher ein landwirtschaftlich geprägtes Land war, also ein Agrarland, Jaffa-Apfelsinen kennen wir, ne? Inzwischen gibt es Kiwis und gibt es diese Avocados und gibt es diese Papayas, Mamão. Eu gostei do Mamão no Brasil, vou te contar. So, und Mamão, also Papaya, viele Südfrüchte, Blumen. Aber das ist abgelöst worden von Hightech. Sagt euch der Name Intel irgendwas? Ja, der ein oder andere wird das wissen. Intel. So, eine ganz bedeutende Sache. Also Hightech jeglicher Art, Die haben ja Raketen hochgeschossen und Satelliten, eigene Satelliten, die das ganze Gebiet im Nahen Osten überwachen und jede Bewegung überwachen. Die können also Objekte, die nicht größer sind als 2 Zentimeter, genau identifizieren. Die Amerikaner haben seinerzeit den Israelis die Aufklärung verweigert über den Nahen Osten. Dann haben die Israelis eigene Raketen hochgeschossen mit eigenen Satelliten. Die haben also gut 240, 50 Atombomben und haben auch sehr wirksame Raketen. Israel ist die Atommacht im Nahen Osten und ist die Macht, militärische Macht im Nahen Osten. Das wissen die Syrer. Dort ist es seit sozusagen fast 40 Jahren, also seit dem Yom Kippur-Krieg 73 ruhig. Da ist nichts los. Tote Hose. Kein Problem. Die Einzigen, die was machen, das ist die Hisbollah in Libanon, aber die haben die Jacke so voll gekriegt im letzten Krieg, damals sogenannter Libanon-Krieg, dass die jetzt auch Ruhe halten, obwohl sie wieder aufgerüstet haben. Es ist ja gesagt worden, und das war ist typisch für Israel, die Israelis haben für ihre Verhältnisse relativ hohe Verluste gehabt. Das waren aber, für unsere Verhältnisse waren das wenige Verluste. Und der Einsatz gegen die Hisbollah war sehr, sehr erfolgreich. Deswegen sind die auch so ruhig. Genau dasselbe hat sich jetzt auch mit der Hamas abgespielt. Bei der Hamas sind ungefähr 700-800 Kämpfer jetzt im Gaza-Krieg gestorben und etwa 300 Zivilpersonen. Das ist ungefähr so das Bild jetzt. Also, sie sind von der Touristik sehr stark abhängig und ich denke, es wird sich auch eines Tages eine friedliche Lösung mit den Arabern ergeben. Eins ist sicher, dass die religiösen Islamisten, also diese fundamentalistischen Islamisten, die Zerstörung des Staates Israel im Auge haben. Das entspricht auch dem Koran. Israel befindet sich nämlich auf heiligem islamischem oder muslimischem Boden und deswegen wird es von diesen Leuten nie akzeptiert werden, dass es dort einen jüdischen Staat gibt. Niemals. Und man muss damit rechnen, dass es also in dieser Hinsicht immer Unruhe geben wird. Jordanien und Ägypten haben nicht sehr religiöse, das sind Moslems, aber sind nicht sehr religiöse Führer, sind politische Führer, so wie im Irak seinerzeit Saddam Hussein oder in Syrien Assad. Das sind politische Führer. Und von daher sind diese Leute auch bereit gewesen, mit den Israelis einen Friedensvertrag zu schließen, obwohl da nicht viel los ist mit diesem Friedensvertrag. Nach islamischer Lehre, wisst ihr selber, ist ja schon Adam Moslem gewesen und schon Abraham und David auch. Folglich gibt es keine jüdische Vergangenheit, gibt es auch keine Tempelvergangenheit. Das war alles muslimisch. Okay? Wir finden aber eine Reihe von Dingen dort. Nun, meine spezielle Aufgabe ist nicht die Sache mit das, was wir in den vielen israelfreundlichen deutschen christlichen Blättern finden. Das ist nicht meine Berufung, ist nicht meine Aufgabe, politisch zu reden, obwohl ich jetzt einiges gesagt habe, sondern meine Aufgabe sehe ich vor allen Dingen in der Bearbeitung des Wortes Gottes, des Alten und des Neuen Testamentes, und dass wir da zu einer größeren Intimität mit dem Worte Gottes gelangen, einer größeren Intimität auch mit Jesus. Und damit auch, wenn wir eine größere Intimität haben mit Jesus, auch mit unseren Mitmenschen. Wir müssen bedenken, Jesus war ständig unter den Leuten. Das, was sich in seinem Leben abspielte, spielte sich nicht in einem Saal ab, sondern auf der Straße, unter Bäumen, bei irgendeiner normalen, stinknormalen Gelegenheit, also im Omnibus Nummer so und so, auf der Strecke von da nach da. Oder im Zug, im ICE beispielsweise, oder auf der Straße, da bei Aldi auf dem Hof oder so. Ne? Da spielte sich das Leben ab. Und ich bin überzeugt, dass wenn Jesus heute bei uns wäre, durch die Straßen ginge, dass ihm in jeder Stadt tausende Menschen nachlaufen würden. Sie wollen ihn hören, sie wollen ihn erleben, denn es entsteht was, es geschieht etwas. Es ist etwas, was vor den Augen der Menschen geschieht. Er lehrt nicht nur, er handelt auch. Und er handelt nicht nur, er lehrt auch. Und was er lehrt, ist so bedürfnisnah, so menschennah, so nah an dem, was ein Mensch braucht. Ständig hat er das Reich Gottes im Mund. Er redet ständig über das Reich Gottes, das über die Herrschaft Gottes oder sagen wir mal über seine Bewegung, die er ins Leben gerufen hat. Er, der Herr, Gott selbst regiert unter den Menschen oder über die Menschen, die ihn als ihren König angenommen haben, durch Buße, durch Hinwendung, durch Abkehr von ihrem alten Leben. Reich Gottes war 40 Tage Thema Jesu nach seiner Auferstehung mit den Jüngern. 40 Tage hat er sie über das Reich Gottes belehrt. Das heißt also, nicht über ein zukünftiges Reich, hat nicht ihnen 17 prophetische Bücher in die Hand gedrückt und hat gesagt, lest die mal alle schön durch. Oder ich werde euch mal erklären, wie das in Zukunft sein wird, bevor ich komme. Dann könnt ihr, ne, und mit Hesekiel 38, 39, habe ich gestern vorhin zweimal oder dreimal erwähnt. Alles gut und schön. Ich habe es erwähnt, aber ich hüte mich davor, irgendwelchen Theorien da das Wort zu reden. Warten wir mal schön ab. Okay? Ich gehe davon aus, dass bei Matthäus geschrieben steht, dies geschah, damit erfüllt würde, was der Prophet gesagt hat. Okay? Ich muss lachen. 1989 traten sie dann, eigentlich 90, damit auf, dass sie auch vorher, vor 89, vor dem 9. November, da so Sachen gesagt und oder gesehen haben. Wo waren die Propheten, ne? 1989? 87, 88, 89. Bald wird die Mauer fallen. Die Mauer wird fallen. Ich weiß von einem Freund von mir, der im Bundesministerium, Finanzministerium gearbeitet hat. Und als Gorbatschow in Deutschland war, dann sprach man in seinem Ministerium, das war wohl im Juli 89, da sprach man in seinem Ministerium darüber, was geben wir ihm, damit wir die DDR zurückkaufen? Im Juli. Ich habe damals Bruder Schreiter eingeladen, Karl Schreiter, aus Ost-Berlin, zu uns nach Aachen. Und dann brauchte wieder die Erneuerung seines Visums. Und dann sagte man ihm im Juli 89 auf dem Amt, naja, sagt er, das nächste Mal brauchen Sie das nicht mehr. Wir geben es Ihnen nochmal, aber es brauchen Sie nicht mehr. Da lagen alle deutschen Propheten noch im Tiefschlaf. Die wachten erst nach 89 auf. Wo waren die Propheten vor 2001, als diese beiden Gebäude einfielen? Wo waren die Propheten? Es hat welche gegeben. Ich war in Danzig 1986, eine Woche vor Tschernobyl, und dort habe ich David Wilkerson getroffen. Ich erinnere mich sehr gerne an diesen Nachmittag mit ihm, und mein Vater war mit dabei und wir hatten eine tolle Zeit dort. Und am Abend sprach er dann in der Leninwerft, wo dieser Lech Wałęsa gesprochen hat, so viele Male. Und an dem Abend waren einige tausend Leute zusammen und dann bekehrten sich oder kamen nach vorne viele kommunistische junge Leute und auch Katholiken, katholische, kommunistische Leute. Und am nächsten Morgen kam ich zu Pastor Waschkewitsch mit meinem Vater und er sagte mir, er war damals so 80, 82, ein ehemaliger Kollege meines Vaters an der Bibelschule vor dem Krieg. Und dann sagte Waschkewitsch zu meinem Vater, gestern Abend, als ich da saß und Wilkerson predigte und die Leute nach vorne kamen, da hatte ich plötzlich eine Vision. Ich sah, die Grenzen gehen auf, die Mauer wird fallen und wir werden für eine Reihe von Jahren das Evangelium bei uns in Polen und in Russland und überall verkündigen können. Das war im April 1986 und zwar Samstag war der 26. 19, 18, 17. Am 17. April 1986 hat er das gesagt. Dann dachte ich, Junge, du bist hier in kommunistischen Polen aufgewachsen. Du hast sowas noch nie miterlebt, dass so viele Menschen zusammenkommen und Evangelium hören und dann auch nach vorne kommen, sich bekehren. Dann hast du plötzlich in dem Überschwang deiner Gefühle schöne Träume gehabt. Ne? Der deutsche Prophet hat gut tief geschlafen. Aber dann habe ich mich, als das wirklich so kam, ne, klar, dann habe ich mich natürlich wieder, ich habe mich erinnert, sowieso öfters mal dran gedacht. Ich dachte nur, Junge, du weißt ja gar nichts um diese ganze Sowjetdoktrin, dass die uns eines Tages am Freitagabend überfallen wollen im Sommer. Okay, mit den Prophezeiungen muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Jesus hat also seine Jünger über das aktuelle Reich Gottes informiert. Und er hat einige wichtige Dinge zu sagen gehabt. Er hat gesagt, wenn du Gott liebst, dann liebe deinen Nächsten. Dann tu, was Gott dir sagt in Bezug auf deinen Nächsten. Gib ihm was zu essen, gib ihm was zu trinken, schau ihm in die Augen, besuch ihn, hab eine gute Zeit mit ihm. Lebe in Frieden mit ihm und zank dich nicht rum mit ihm, streit nicht so viel. Okay? Evangelium, Reich Gottes. Wer Gott gehorcht, hat ein barmherziges Herz mit den Menschen. Lernt von mir. Das war sein Thema. Christa Stendahl, ein schwedischer Theologe, hat mal vor vielen Jahren gesagt, und hat es auch in seinem Buch geschrieben, wir haben die Mitte verloren. Wir predigen sehr viel über Jesus und wir haben das Reich Gottes aus den Augen verloren. Das, was Jesus gepredigt hat, haben wir aus den Augen verloren. Es ist richtig, über Jesus zu predigen, keine Frage. Aber das Reich Gottes besteht daraus, dass Menschen vorbildlich in einer Gemeinschaft wie unserer, und wir sind Reich Gottes, Teil des Reiches Gottes, in Frieden, in Liebe, in Güte, in Barmherzigkeit, im Glauben zusammenleben und der Welt demonstrieren. Seht, es geht doch. Aber dazu müsst ihr von Neuem geboren sein. Das ist das kurze Programm. Und deswegen hat Jesus immer wieder dieses Reich Gottes in den Mittelpunkt gesetzt. Nun will ich auf ein paar Punkte kommen der Schrift, die ich versprochen habe. Jesus hatte ein sehr hohes Ich-Bewusstsein. In der historisch-kritischen, und das heißt also in dieser liberalen, gottlosen Theologie, ich kann nicht von Theologie sprechen, ich kann höchstens das Logen, sie Logen, die Theologen, ne? Das würde ich höchstens betonen und beföhnen, ja? Und dass Jesus hat sich einer feinsinnigen rabbinischen Lehrweise bedient und er war nicht von der Art, wie man das heute in der theologisch-kritischen Zeit so sagt. Man lehnt ihn ja ab, man sagt, das ist alles nicht wahr. Ist alles nicht wahr, ist alles Hirngespinst. Und wir brauchen uns damit auch gar nicht auseinanderzusetzen. Wenn ich in der Bank bin, arbeitet jemand bei euch in der Bank? Nicht? Also ich habe mir sagen lassen, Leute, die in der Bank arbeiten, die müssen diese Geldscheine sich genau angucken. Welche? Die richtigen oder die falschen? Die richtigen. Immer wieder ein 50er, immer wieder ein 100er, immer wieder ein 20er, immer wieder ein 10er, immer wieder ein 5er, damit du das Gefühl für das richtige Geld bekommst. Sofern du einen falschen 50er in der Hand hast, dann weißt du das, merkst du. Und dann tust du nochmal zur Probe unter dieses Licht da und dann siehst du, aha, falsch, habe ich doch gleich gewusst. Irgendwie stimmt was nicht mit dem Papier. Du lernst also das Richtige, gründlich das Richtige. Ich habe keine Zeit damit verschwendet, mich mit Sekten, christlichen Sekten, Jehovas Zeugen und so weiter zu weit auseinanderzusetzen und mich da zu ergehen und da Vorträge darüber zu halten, was sie alles falsch machen. Wichtig ist, Jesus zu lesen, Gottes Wort zu lesen und das richtig zu verinnerlichen. Wenn wir das Richtige haben, merken wir sofort, was falsch ist. Brauchen wir das andere gar nicht. Ich brauche mich nicht mit Scientology auseinanderzusetzen. Ich brauche vor vielen Sachen nicht zu warnen. Wenn ich richtig bin, wenn ich mich gründlich mit Gottes Wort befasse, dann merke ich, was das Falsche ist. Ich werde doch nicht Zeit verlieren. Jesus hat das nie getan. Jesus hat also in einer ganz feinsinnigen rabbinischen Lehrweise gelehrt und das haben die europäischen Theologen nicht begriffen. Zum Beispiel hat er sich Psalm 118 mit dem Eckstein identifiziert. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das Wort Even heißt Stein. Even, aber wenn man das Aleph vorne wegnimmt, dann hat man Ben. Und das ist wieder eine feinsinnige rabbinische Art und Weise, über den Sohn zu sprechen. Ben heißt Sohn und Even heißt Stein. Und dann wird das zusammen, dann gibt es eine wunderbare Verbindung. Denn beide gehören irgendwie zusammen. Ein Stein, ein Even, Eben. Ihr kennt das Wort Eben Ezer, ja? Gut, Eben Ezer. Even Ezer, das heißt also Stein der Hilfe oder Stein des Helfers eigentlich, Stein des Helfers. Ezer ist der Helfer, ist Gott. Also Ben, wenn Jesus sagt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Dann haben die Leute geschaltet, denn die Menschen zu seiner Zeit, die waren schon seit über 100 Jahren als Kinder mit 5 Jahren in die Schule gegangen. Und wenn sie 12 Jahre, 13 Jahre alt waren, dann haben sie die Bibel schon mindestens 5-mal durchgelesen gehabt, das Alte Testament. Durchgelesen oder durchgehört. Konnte ja nicht jeder seine eigene Bibel haben. Es ging ja über Rollen und das wurde dann gelesen, sie mussten ja auch lesen. Das war so die Erziehungszeit damals. Also, die hatten schon als Kinder diese tolle Art und Weise, wie man Fragen durch Fragen beantwortet, gelernt. So hat Jesus zu Gott gesagt, mein Vater. Als er 12 Jahre alt war, dort im Tempel, und dann hat die Maria so gemacht, oh, mein Vater. Er hat sich Gott gleich gemacht. Bei der Taufe und bei der Verherrlichung auf dem Berg, da kam die Stimme Gottes und hat die Identität Jesu dann bezeugt. Es gibt, kennt ihr das Wort Hypertext? 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 Ja? Also im Computer gibt man so einen Text ein und dann kommt alles Mögliche nachher raus. Er hat vom Zweig gesprochen, vom Baum gesprochen, vom Knecht gesprochen, vom Sohn gesprochen, vom David Sohn gesprochen, vom Sohn des Menschen gesprochen. Alles Bezugnahmen, hochintelligente Bezugnahmen. Er sagt zum Beispiel, ehe Abraham war, bin ich. Bin ich. Das Wort ich bin, das wir im Johannesevangelium so viele Mal lesen, 10 oder 12 Mal, das stammt aus dem Hebräischen Anihu. Das heißt, ich bin derjenige, welcher. Das bedeutet, immer Gott redet so. Ich bin derjenige, ich bin Gott. Ja? Und wenn jetzt Jesus in Hebräisch spricht in Jerusalem, er hat ja nicht Griechisch gesprochen, er hat ja Hebräisch gesprochen, wenn er dann das sagt, dann sind die Leute auf der Palme, dann sammeln die Steine. Zum Beispiel, wenn er sagt, ehe Abraham war, bin ich. Also das war das Höchste, was er sich leisten konnte. Das war extrem. Da musste er sich in Sicherheit bringen, dann ist er aus dem Tempel rausgegangen. Also diese Art und Weise, um deutlich zu machen, dass er Sohn Gottes war. Und die moderne Theologie sagt, er hat das überhaupt nicht gewusst. Das haben erst die Jünger aus ihm gemacht. Täterete, muss ich sagen, ist hohler Quatsch. Also Intelligenz schützt vor Dummheit nicht, ne? Das ist schon klar. Diese Leute haben ja einen riesen EQ, da kommt da unser eins ja gar nicht ran. Aber sie haben auch durch ihren Unglauben ein hohes Maß an Torheit. Das muss man ihnen auch zugestehen, ne? Aber sie könnten sich bekehren. Oder Gott sagt auf dem, nicht Gott, Petrus sagt zu Jesus, Jesus fragt, nun, was sagt ihr denn, was ich bin? Die einen sagen Elia, der andere Jeremia und so weiter. Was sagt ihr denn? Da sagt er, Ata Elohim, Ata Mashiach Elohim, du bist der Mashiach Elohim, du bist der Mashiach Gott. Im griechischen Text heißt es, du bist der Messias Gottes. Du bist der Messias, du bist Gott. Dass er der Messias war, das haben alle gewusst, das wussten ja sehr viele. Aber es gab ja unterschiedliche Meinungen über den Messias. Ist er Gott? Ist er Mensch? Darüber streitet man sich noch immer unter den Rabbinen, bis heute. Und seit Jesus und vor allen Dingen seitdem sowohl sich die Kirche von den Juden als auch die Juden sich von der Kirche getrennt haben und getrennte Wege gehen, seitdem ist die Tendenz, der Messias ist nicht Gott, das ist ein Mensch. Aber zu erkennen, dass der Messias, dass Jesus Gott ist, bedurfte es einer Offenbarung. Das hat dir mein Vater gezeigt, sagt Jesus. Na? Mashiach Elohim, Sohn des lebendigen Gottes. Nach Matthäus und Lukas 9, Vers 20 ist es halt so. Lukas ist sehr genau am hebräischen Text dran. Das ist das hebräischste Evangelium eigentlich. Aber das ist nur so nebenbei. Schauen wir mal in Lukas 5, Vers 20 rein. Da ist diese Geschichte geschrieben, wo Jesus im Haus lehrt, das Haus ist vollgepackt mit Menschen, so ein Privathaus, möglicherweise war es seins, nach Markus könnte man sagen, es ist sein Haus gewesen. Und dann kloppt es da oben und Dreck rieselt auf die Häupter der Pharisäer, ne? Dann bringen sie da einen jungen Mann runter, direkt vor die Füße Jesu, war ein tolles, schon super ausgerechnet. Ne? Die waren nicht schlecht, die hatten keinen Laser, sodass sie sagen konnten, von da draußen bis hier so und so viel Meter mit dem Laser feststellen. Ne? 6,48 Meter, also graben wir mal da hier oben auf da. Es war schon eine tolle Leistung, was die Jungs vollbracht haben. Na? So, Jetzt sagt Jesus zu ihm, Nislichulecha chatotecha. Also deine Sünden sind dir vergeben. Was ist die Reaktion der Leute, der Pharisäer, der Schriftgelehrten? Die sagen, der ist doch nicht Gott, dass er Sünden vergeben kann. Eben. Jesus benutzt hier an dieser Stelle einen Ausdruck aus 3. Mose, Kapitel 4, 5, 6. So wird ihm vergeben werden. So wird ihm vergeben werden. Versteht ihr? Also ein Mensch bringt ein Opfer für seine Sünde oder für ein Schuldopfer. Und dann heißt es, wenn er das Opfer gebracht hat, so wird ihm und ihm wird vergeben werden. Venislachlo heißt das in Hebräisch. Venislachlo. Es wird ihm vergeben werden. Und jetzt sagt Jesus, und das konnte nur Gott tun. Nur Gott kann vergeben. Und jetzt sagt Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann entdecken die Pharisäer und Schriftgelehrten sofort, der spricht an der Stelle Gottes. Ein Mensch würde so nie reden. Ein Lehrer der damaligen Zeit würde so etwas nie sagen. Keiner würde das sagen. Höchstens der Priester, aber an der Stelle Gottes. Aber Jesus war nicht aus dem Stamm Levi, also dass sie es gesehen hätten, dass er aus dem Stamm Levi ist, sondern David, aus dem Haus David, Juda. Und dann regen die sich auf und dann sagt er etwas, damit ihr seht, dass der Menschensohn Macht hat, Sünden zu vergeben. Steh auf. Jetzt hat er ihnen etwas gegeben. Das Wort Menschensohn. Menschensohn bedeutet dreierlei in den Evangelien. Einmal ich. Einfach ich. Ich kann, wenn ich mich ein bisschen vornehm ausdrücken will, sage ich zu der damaligen Zeit in mischnaischem Hebräisch, so nennt sich diese Form des Hebräisch, weil sie inzwischen schon vom Hellenismus auch beeinflusst ist, dann sage ich dann der Menschensohn. Meine ich mich. Menschensohn heißt zum Zweiten auch der Mensch allgemein. Der Mensch. Wir würden sagen der Mensch. Aber in dieser Sprache sagt man der Menschensohn. Zum Beispiel, der Mensch ist Herr über den Sabbat. Der Mensch ist Herr über den Sabbat. Das haben andere Juden, andere Weise vor Jesus und nach Jesus auch gesagt. Der Mensch ist Herr über den Sabbat. Ihr seid nicht dem Sabbat übergeben, sondern der Sabbat ist euch übergeben. Vielleicht spreche ich morgen Vormittag, wenn ich darf, über Sonntag und Sabbat. Darf ich? Naja, okay. Können wir nachher sprechen. Gut. Und dann das Dritte, also einfach der Mensch. Der Mensch ist. Und das Dritte ist, Menschensohn, diese übernatürliche, göttliche Figur auf dem Thron nach Daniel 7, Vers 13, 14, der dort auf dem Thron sitzt und richtet. Menschensohn ist ein Begriff, damals, zur Zeit Jesu auch, Bar Enash, das ist ein aramäischer Begriff, weil das in Daniel 7 ist eine aramäische Passage, es ist nicht hebräisch, ein Dialekt, etwas ähnliches wie hebräisch. Und der Bar Enash, das war der hoch erhöhte Gottessohn, die übernatürliche göttliche Figur. Und wenn er jetzt sagt, damit ihr seht, dass der Menschensohn Macht hat, Sünden zu vergeben, dann sagt er ganz deutlich, ich bin Gott. Und ich vergebe ihm die Sünden. Komm, steh auf. Das ist kreativ, ne? Schöpferisch, wollte ich sagen. Er macht einen Menschen durch das bloße Wort gesund. Die ganze Sache in seinem Körper ändert sich. Die Harnsäure verändert sich, alles Mögliche verändert sich. Er ist gesund. Halleluja. Oder Jesus sagt, was nennt ihr mich Herr? Und tut nicht, was ich euch sage. Ganz auffällig, eine wunderbare Sache in Bezug auf seine Identifikation. Er sagt, ich werde euch Ruhe geben für eure Seelen. Matthäus 11, Vers 28 bis 29. Ne? Kommt her zu mir alle. Ne? Ich werde euch Ruhe geben für eure Seelen. Wer sagt so? Das sagt Gott selbst. Mein Angesicht wird mitgehen mit euch und wird dich zur Ruhe bringen. Oder Jeremia 6, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Das ist ein Wort, das Gott zu Jeremia spricht. Oder das andere, auch das ist sehr, sehr typisch und interessant. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel. Und da steht 5. Mose 30, er wird sein Volk sammeln. Er wird dich wieder sammeln. Er wird euch mit seinen Flügeln decken. Und das sind doch ganz eindeutige Anspielungen. Das zum Beispiel über das große Selbstbewusstsein Jesu. Er wusste genau, wer er war. Und das lernen wir, wenn wir uns gründlich mit dem Wort Gottes, mit dem Text beschäftigen. Dann sagt man, ja, Jesus. Wisst ihr, dass es in den rabbinischen Schriften eine Fülle von Worten gibt, die Jesus gesagt hat? Oder dass Jesus eine Menge Worte sagt, die andere Weise und Rabbiner gesagt haben? Zum Beispiel hier ein Wort von einem Rabbiner. Damals, also das sind alles Sprüche aus der damaligen Zeit, die ich jetzt vorlese. Mit wem kann Mose verglichen werden? Mit einem Licht auf einem Lichtständer, von dem viele Lichter angezündet werden. Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Shimon ben Eliezer sagt, wenn die Kinder Israel den Namen, den Willen ihres Vaters im Himmel tun, dann wird der Name Gottes auf der Erde groß gemacht. Jesus sagt, dass sie eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Ne? Oder wenn ein Teil der Tora aufgehoben wird, dann wird die ganze Tora aufgehoben. Wenn jemand seinem Nächsten auflauert und ihn angreift, sodass er stirbt, ist er ein Mörder. Wer ein leichtes Gebot übertritt, wird bald ein großes Gebot übertreten. Trage nichts Böses in deinem Herzen gegen deinen Nächsten. Wer seinen Nächsten hasst, ist ein Mörder. Wenn jemand, so sagt Shimon ben Akish, wenn jemand mit seinem Körper sündigt, ist er ein Ehebrecher. Wir aber sagen, schon wer mit seinen Augen Ehebruch begeht, ist ein Ehebrecher oder eine Ehebrecherin. Wenn man euch bedrängt und Böses über euch redet, sollt ihr nicht dasselbe tun, sondern im Leiden lieben. Diese Menschen lieben Gott wie ein Sohn den Vater. Chana ben Chanina sagt, wenn dein Feind früh aufsteht und zu dir kommt und dich töten will, und er ist hungrig und durstig, dann sollst du ihm zu essen geben und zu trinken. Rav Shaul sagt, seid wie Gott, der gnädig und barmherzig ist und vergibt, so sollt auch ihr sein. Gnädig und barmherzig und den Menschen vergeben. Und dann der Hammer hier. Shimon ben Eliezer sagt, habt ihr je gesehen, dass ein wildes Tier einen Beruf ausübt? Für sie wird gesorgt, ohne dass sie sich sorgen. Wie viel mehr will auch ich mich nicht sorgen? Wer heute Brot in seinem Korb hat und fragt, was werde ich morgen essen, wird als ein Kleingläubiger gelten. Du weißt ja nicht, was morgen kommt. Vielleicht kommt der Morgen und du bist nicht mehr. Der Sabbat ist euch übergeben, nicht ihr dem Sabbat. Richte nicht deinen Nächsten, bevor du in seinen Schuhen steckst. Und das ist der letzte Spruch. Tafon sagt, ich wüsste gern, ob jemand in dieser Generation ist, der Korrektur annimmt. Da kommt vielleicht einer und sagt, lass mich den Splitter aus deinem Auge nehmen. Da sagt er, nimm ihn doch zuerst aus deinem Auge raus. Haben wir schon mal sowas Ähnliches gelesen? In der Bergpredigt. Seht ihr? Alle diese Texte zeigen eindeutig, Jesus lebte mitten in seiner Umwelt. Er kannte die Sprüche der Weisen vor ihm. Er wusste, was er sagte. Und er hat es, und das ist das Außerordentliche bei ihm, anders als bei den Schriftgelehrten, er hat es mit einer besonderen Autorität und Vollmacht in der Kraft und Salbung des Heiligen Geistes gesagt, so dass es dann am Ende der Bergpredigt heißt, sie wunderten sich alle, dass er mit solch einer Vollmacht sprach. Er redete völlig anders als die Schriftgelehrten und Pharisäer. Fantastisch, nicht wahr? Ja. Also das ist das Großartige bei Jesus. Und, naja, kennt ihr das? Wer nicht hasst seinen Vater und seine Mutter? Habt ihr schon mal gelesen? Das ist ein hebräisches Wort, das heißt nicht hassen. Hassen hat im Hebräischen zwei Bedeutungen. Einmal hassen, so wie wir es kennen. Und zum anderen nicht so sehr lieben wie. Gott hat Esau gehasst. Er hat nicht Esau gehasst. Er hat Jakob vorgezogen. Jakob hatte doch eine Frau, Lea. Das mit den Augen, da hat auch einer einen blöden Einfall gehabt, als er das mit blöde Augen übersetzt hat. Das ist verkehrt. Die Rabbinen sagen, das Schöne an Rachel war sie war eine vollkommen schöne Frau. Bei Lea war es so, dass ihre Augen besonders waren. Wenn man Lea anschaute, dann mag sie vielleicht nicht so vollkommen gewesen sein, aber ihre Augen waren was ganz Besonderes. Nun sagt die Bibel, Jakob, als Gott nun sah, dass Lea gehasst war, hat er sie fruchtbar gemacht und sie hat dann Kinder geboren. Wird mir doch keiner sagen, dass sie gehasst war. Nicht mir, sondern das ist allgemein gut. Sie war nicht gehasst. Jakob hat sie doch nicht gehasst. Müsst ihr mal vorstellen, wie er auf dem Sterbebett sagt, in einer so schönen Art und Weise, in Machpela, dort, wo Abraham und Sarah und so weiter, Rebekka, beerdigt sind, dort habe ich auch Lea begraben. Das zeugt von einer besonderen Intimität. Aber er liebte Rachel mehr als Lea. Das war's. Er liebte Rachel mehr als Lea. So, Matthäus, in Lukas lesen wir, wer seinen Vater nicht hasst und seine Mutter. Aber in Matthäus liest man, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich. Und das ist eigentlich die richtige Übersetzung. Es geht nicht um Hassen. Gott sagt, liebe deinen Vater und ehre deinen Vater und deine Mutter. Und dann sagt er, sollst ihn hassen. Also das gibt's nicht. Dann muss man also die Sprache untersuchen. Amen. So, das ist das, was wir am Schluss eines Satzes sagen. Aber irgendjemand, und das war der Dr. Martin Luther, ein genialer Geist, der hat viele tolle Sachen gemacht, die sind fantastisch gewesen, Gott sei Dank, dass es ihn gegeben hat, aber er hat auch eine Menge Dinge gesagt oder geschrieben, die nicht ganz so geraten waren, auch in Bezug auf die Juden. Und da hat er etwas gefunden in der Bibel, das hat er so übersetzt. Wahrlich, ich sage dir, kein Mensch redet so, kein Rabbi redet so, damals nicht, heute nicht, niemals, ihr auch nicht. Das Wort, das dort niedergelegt ist in den Evangelien, heißt Amen. Und das steht immer wo, am Anfang oder am Schluss? Immer am Schluss. Also muss das Amen am Schluss stehen. Jesus sieht etwas, was geschieht und sagt dazu Amen. Und dann sagt er, ich sage euch, und dann kommt eine kurze Lehre. Manchmal kommen sogar zwei Gleichnisse hinterher. Müsst ihr euch mal vorstellen,
ein Mann hängt am Kreuz
und sagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und dann spricht Jesus so richtig pathetisch, nicht wahr? In Autorität, wahrlich, ich sage dir. Das ist doch hirnrissig. Wir reden richtig, wir sagen Amen. Und Jesus sagt, Amen. Ich sage dir, du wirst heute mit mir im Paradies sein. So müssen wir das verstehen. Sowohl in den drei ersten als auch in dem Johannesevangelium. Amen. Ne? Wir sagen es immer am Schluss. Es gibt einige Stellen, da sagt Jesus etwas am Anfang mit Wahrheit. Das heißt, ist aber ein griechischer Ausdruck und dort steht, in Wahrheit sage ich euch. Aber das ist dann ein völlig anderer Textzusammenhang. Aber da brauchen wir jetzt nicht einzugehen. 20 vor 1. In 6 Minuten haben wir eine Stunde voll. Ich weiß nicht, ob wir das machen sollten. Ich dachte aber, ich singe euch mal ein Lied vor. Vielleicht sollte ich in Jiddisch singen. Habe ich gedacht, werde ich in Jiddisch singen. Das ist eine schöne Sprache. Es gewähnte Jiddisch, es ist der alte Sprach. Was kommt von der Zeit von 800 Jahren zurück? Wo haben die Deutsche gesprochen? Hier in unser Land, 800 Jahre zurück. Und haben die Jiden vermengt mit das Hebräische. Und jetzt wird man so sprechen, Jiddisch und... Wisst ihr, von drüben haben sie sein Zerrieber gemacht, die Deutsche, von Polen und von Russland. Aber diese Deutsche, wo sein Zerrieber gemacht, nach dem Krieg zu uns und mit dieser Sprache sein behaftet. Diese Leute waren früher einmal Hessen und Schwabe. Das sind Schwabeleit gewesen. Ja? Bist du auch ein Schwab? Neu? Gut, so. Und die Schwaben und die Hessen, die sind nach dem Westen gezogen, nach dem Osten gezogen, zur Zeit Katharinas. Die Leute, die sich in der Nähe der Juden niedergelassen haben, und da gab es riesige Judenfelder, das heißt also Städte mit vorwiegend jüdischer Bevölkerung, die haben ihren hessischen beziehungsweise schwäbischen Slang verloren. Und haben den jiddischen Slang angenommen. So sprechen sie halt diese schöne Sprache. Muss man üben. Und darf man nicht vergessen. Weil das ist ein altes, 800-jähriges Kulturgut. So schön das Ostpreußische, nicht wahr? Wer kann sich einbilden, er dürfte das Ostpreußische nicht mehr sprechen. Nur weil ein paar Fehler drin sind. Marielche, hast du ja so beklagert mit Sjalbo vom Ei. Nicht wahr? Wer sagt sowas? Nein, das ist, ich mein's ernst, ist eine alte Sprache, sollte man pflegen. Und ich habe mit Leuten gesprochen vom Wolinien Deutschen Verein. Das muss man machen. Man kann das nicht einfach so liegen lassen. Weil das ist eine alte Sprache und das ist uns durch das Jiddische überliefert. So, dieses Lied heißt A Jiddische Mamme. Ich will bei euch Kasche fragen. Kasche heißt schwer. Die Juden haben also in diese deutsche Sprache hinein eine Reihe von hebräischen Wörtern gebracht. Kasche heißt zum Beispiel Frage. Bencht, das kommt von bendisier, benir, französisch, also segnen, benchen, das kommt aus dem Französischen. Matune ist ein Geschenk, Matana, Nathanael, Matthäus, Geschenk Gottes, Nathanael, Matana, Matune. Die jiddische Mama ist sehr bekannt, weil, weißt du, sie kommt die Nachbarin und sagt, sind das deine Kinder? Ja, der Kleine ist 3, das ist der Advokat und das ist der Der Schmuel, der ist 5, das ist der Doktor. Das weiß die Mutti schon vorher. Na, sie bestimmt das alles. Eine jiddische Mama, sie sorgt sich wie eine Henne um ihre Kind, um ihre Küken. Ich will bei Eiche Kasche fragen, sucht mir wer es kennt. Mit welchen teuren Vermögen bencht Gott alle Menschen. Man kauft es nicht für keine Geld, man kriegt es nur umsist. Und doch hat man's verloren, wie viel Tränen man vergisst. Als Zweite gibt es keine nicht, es hilft nicht kein Gewehn. Oi, wer es hat verloren, der weiß schon, was ich mein. A jiddische Mame, es gibt nicht besser in der Welt. A jiddische Mame, oh weh, wie bitter, wenn sie fehlt. Wie schön und lichtig is in Haus, wenn de Mame is da. Wie treurig finster wird, wenn Gott nehmt ihr auf euer Lamabo, in Wasser, in Feier, wollt sie gelaufen vor ihr Kind, nicht halten ihr Teier. Das ist gewiss die Gräste sind. Oh, wie glücklich und reich ist der Mensch, was hat, als er schöne Matte Tune geschenkt von Gott, als er altitschke jiddische Mame, Mama, Mama, Mame, Mame. Wer hat euch bei der Wiegele gesessen Tag und Nacht? Und wer hat bei euch Krankenbett kein Eug nicht zugemacht? Wer hat für euch gebackt, gearbeitet und geschlaft? Wer wollt vor euch gegeben ihr letzte Kraft? Bei wem seid ihr alle teuer, alle fein und gut? Wer wollt für euch gegeben, ihr letzten Tropfen Blut? A jiddische Mame, es gibt nicht besser in der Welt. A jiddische Mame, oi weh, wie bitter, wenn sie fehlt. Wie schön und lichtig ist in Haus, wenn de Mame ist da. Wie treurig finster wird, wenn Gott nehmt ihr auf euer Lamabo, in Wasser, in Feier, wollt sie gelaufen vor ihr Kind, nicht halten ihr Teier, das ist gewiss die Gräste sind. Oh, wie glücklich und reich ist der Mensch, was hat, als er schöne Matte Tune geschenkt von Gott, als an altitschke jiddische Mame, Mama, 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 Mama. Ja, das war. Schaut noch mal in die Bücher da rein. Wenn ihr wollt, muss nicht sein. Ich meine, ich kann euch ja ermutigen dazu. Danke, dass ihr so lieb zugehört habt. Ich habe die ganze Zeit nur geredet. Normalerweise läuft das anders ab, ein bisschen, dass man noch Fragen stellt, dass ich Fragen stelle und ihr beantwortet und dass man vielleicht auch ein bisschen mit einem Dings da arbeitet. Aber ich habe heute mal drauf verzichtet. Ich dachte, ich sollte noch mal beten, wenn ihr nichts dagegen habt. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für deine große Liebe. Was für ein Herz hast du offenbart, als Jesus über diese Erde ging. Und er ist noch immer da und er ist noch immer bei uns und er ist noch immer derselbe. Und du möchtest, dass er in unserem Herzen so richtig Raum hat. Bitte hilf du, dass wir nicht irgendwie so einen Schein nur haben oder irgendwelchen Bildern nachlaufen, die so schön und christlich und gläubig und aus der Bibel sind, sondern dass wir wirklich das Wesen des lebendigen Gottes begriffen haben und auch ausstrahlen können in unserem Leben. Bitte dich, segne du einen jeden von uns und danke für die schöne Gemeinschaft. Bitte dich auch, dass du unsere Zeit, die wir noch miteinander verbringen, reich segnen möchtest, oh Herr. Hab Dank. Halleluja. Amen.